Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Bist du fertig mit Essen?
Ach, ich hab noch Kuchen hier, also.
Lass ihn bloß weg. Lass ihn bloß weg, sonst fallen sie wieder alle über uns her.
Das ist mir Latte, dann sollen sie irgendwas anderes hören oder selber einen Podcast machen. Lass mir hier nicht diktieren, welche Backwaren ich verzehren darf und welche ich nicht verzehren darf.
Und vor allem wann.
Ja, und vor allem wann, ja, man merkt, dass ich irgendwie, oh, heute ist nicht mein Tag, bisschen auch unausgeschlafen.
Ja, komm, lass uns mal gleich zum Thema kommen. Erstmal hallo alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 28. Folge, der Wahnsinn geht weiter, auf allen Ebenen, an allen Ecken und Enden. Wir werden gleich über Hertha sprechen, aber heute Nacht war ein besonderes Ereignis, es war der Super Bowl. Mhm, du warst im Kino, ne? Erzähl mal.
Ich war im Kino. Ja, halt. Kino. was sagst du da? Naja, das wurde hier von der lokalen Football-Mannschaft organisiert und da haben sie halt so ein paar Studenten, die unbedingt dringend Geld brauchten, dazu verpflichtet, den Einlass zu machen und obwohl, nee, die Ticketkontrolle hat der Verein selber gemacht. Also die haben quasi nur die Essensausgabe gemacht.
Wie war die Stimmung da drin?
Keiner mochte Kansas City.
Ja, es hat dir ja ganz gut in die Karten gespielt. By the way, meinen allerherzlichsten Glückwunsch an dich und dein Team zum Gewinn des Super Bowls.
Danke sehr. Sehr, sehr verdient, fand ich.
Ich würde jetzt gerne halt diesen Fly Eagles Fly Song singen, aber erstens schalten dann wieder alle ab und zweitens kenne ich den Text gar nicht.
Fly Eagles fly on the road to victory. Weiter kann ich auch nicht. Ach doch, am Ende. E-A-G-L-E-S Eagles.
Sehr schön, jetzt kriegst du Haue für den Gesang.
Ja.
Ich war, das wollte ich dir noch erzählen, ich war vor Jahren auch schon mal Super Bowl gucken im Kino. Ich weiß nicht mehr genau, wie es mich dahin verschlagen hat, aber ich war in der Stadt, die es eigentlich nicht gibt, in Bielefeld im Kino, habe mir da den Super Bowl angeguckt. Der ging damals, ich weiß es nicht mehr genau, aber halt auch so standardmäßig irgendwann so gegen 12:30 los. Und um 13:00 machte dann tatsächlich in diesem Kino die Bar zu. Es gab also nichts mehr zu trinken und auch nichts mehr zu essen, weil Schichtende war nichts mehr. Führte denn dazu, dass die meisten Leute irgendwann einfach auch sowieso eingeschlafen sind, weil sie nichts mehr zu tun hatten und ich, wie so ein Geisteskranker, ständig mit meinem letzten Pappbecher, den ich vom letzten Bier noch hatte, immer auf Toilette gerannt bin, um dann da so richtig ekelig aus dem Wasserhahn mir Wasser rauszuziehen. Das ist so mein Erlebnis oder meine Erinnerung an den letzten Super Bowl im Kino, war fürchterlich.
Nein, hier tatsächlich nicht. Ja gut, es gab halt das übliche Kinomenü, also ich weiß gar nicht, was haben wir uns geholt? Wir haben so eine große Box mit große Popcorn, Nachos, 3 Dips und 2 Getränke für, ich weiß gar nicht, 24 Euro oder so. Kinopreise.
Ja.
So, da gab es aber noch Hotdogs und die haben wir uns dann nicht geholt, weil 5 Euro für einen Hotdog.
Oh, das ist ordentlich.
Ja, das hat, also ich glaube, das hat der Verein selber gemacht, so wie es aussah. Mhm. Und dann, die machen ja auch nur ein Glas auf und nehmen den Bun aus der Plastikverpackung und dann hier Großpackung Röstzwiebeln, Großpackung Gurken, also 5 Euro, ne.
Verleitet ja auch dazu, dass man dann vielleicht auch Sachen im Rucksack mit reinnimmt, ne? Zumindest mal eine Schachtel Haribos oder irgendwas. Aber hast du irgendwas dabei gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten eine Tasche dabei, aber da war kein Essen drin. Aber hätte man machen können, weil hat ja keiner kontrolliert.
Also bist du hungrig durch die Nacht gegangen?
Nee, wir haben ja, das Popcorn haben wir ja nicht mehr aufgegessen.
Ach so. Okay.
Wartet. So, ja. Aber Hauptsache es gab Bierchen.
Wie fandst du denn die Halftime-Show?
Das ist nicht meine Art Musik. Definitiv nicht. Aber besser als die meisten in den letzten Jahren.
Ehrlich? Ich fand das wirklich dermaßen dröge. Also es ist auch tatsächlich auch nicht meine Musik, aber ist meistens beim Super Bowl nicht meine Musik, aber wenigstens ist dann die Performance irgendwie cool. Aber das, ich fand das so langweilig, wirklich.
Nee, die letzten paar Jahre, also die letzte gute hatte Eminem, glaube ich. Und da, davor und danach, das war einfach, also, die war jetzt nicht der Hammer, hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen, aber im Vergleich tatsächlich eine der besseren in den letzten Jahren.
Also ich, das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, weil ich bin dann natürlich auch eingeschlafen, während der Halftime-Show war, dass ich mich innerlich drüber aufgeregt habe. Da stand ja am Anfang so ein amerikanischer Straßenkreuzer auf der Bühne, wo dann immer mehr Leute aus dem Kofferraum und aus dem Inneren ausgestiegen sind und man natürlich so huhu gar nicht wusste, wo die denn da alle irgendwie reingepasst haben sollen. Aber sie haben das so blöde gefilmt, dass man ja gesehen hat, dass unten drunter quasi dann so eine Art Tunnelsystem war. Ne? Das war irgendwie echt schlecht gemacht. Und über diesem Gedanken bin ich dann glücklich und zufrieden eingeschlafen und bin dann tief des dritten Viertels irgendwann aufgewacht, um festzustellen, dass der Super Bowl sportlich schon gelaufen war und dann bin ich ins Bett gegangen.
Nein, wir waren tatsächlich die Letzten da. Wir haben noch quasi die Übergabe der Vince Lombardi Trophy gesehen. Die meisten anderen waren da schon weg, weil die wahrscheinlich arbeiten mussten oder so.
Ich habe heute tatsächlich nichts mehr darüber gelesen und auch nicht gehört, aber ich als altes Gossip Girl, gab es noch einen Heiratsantrag von Travis an seine Taylor?
Ich glaube, der hatte da nicht die Laune zu.
Mist.
Also im Fernsehen gab es da nichts, nö.
Okay. Na gut, dann lass uns mal wegkommen vom Super Bowl, bevor die Leute jetzt wirklich alle in Scharen dem Podcast entfliehen.
Ja, warte, ich hole noch kurz meinen Kuchen und dann können wir loslegen.
Okay. Wir müssen leider über das Unvermeidbare sprechen. Fjell ist noch Trainer. Aber dazu kommen wir nach einer kurzen Analyse des Spiels. Möchtest du zu dem Spiel allzu viel sagen? Wenn ja, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu, bevor ich dann halbe Stunde lang nur über den Trainer abfeder. Aber leg los.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt nach einer kurzen Werbepause. Das hat sich so angehört.
Ja, bei uns ist das relativ günstig. Man kann hier auch Werbung schalten. Das kostet nicht 6 Millionen pro Spot. Bei uns sind das ist günstig. 600 Euro und dann machen wir ja auch Werbung.
Nein, 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 er hat sich versprochen. 600.000, meint er.
Ich weiß nicht, ob der ortsansässige Pizzaservice so viel springen lassen möchte für seine Promo, aber egal. Wir nehmen auch Bierlieferungen. Also wenn uns mal einer ein Bier schenken will oder schicken will, nehmen wir auch immer sehr gerne.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, das Spiel. Es war besser als Regensburg. Ja, ich weiß, keine Kunst. Es sah tatsächlich zum ersten Mal seit langem wieder so aus, als hätten sie eine Art von Plan. Sah aber auch so aus, als müsste jeder, der aufs Tor schießt, ich weiß nicht, eine Runde Freibier fürs ganze Stadion bezahlen.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Also, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Wie oft die den Ball hatten und dann noch einen Querpass oder parallel zum Tor einmal den ganzen Strafraum wieder langgelaufen. Ja. Cuisance, ich meine, das Hinspiel haben wir noch 4-3 gewonnen. Das war ein 7-Tore-Spiel.
Ja. Wie hat dir denn grundsätzlich die Aufstellung gefallen? Also die Formation, dass auch Leistner auf der Bank saß, Dreierkette, wie hat es dir gefallen?
Vorm Spiel oder während des Spiels?
Naja, was du dir erhofft hattest, kannst du gerne mit einfließen lassen, aber ich würde mich schon, glaube ich, darauf fokussieren wollen, wie es dann während des Spiels ausgesehen hat.
Also vorm Spiel habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen oder einen Schlaganfall oder was auch immer, weil Leistner, der quasi einer der wenigen war, der wenigstens gekämpft hat draußen. Gut, der hat jetzt aber tatsächlich nicht gefehlt, weil, also offiziell war es ja immer noch eine Viererkette, aber er hat Kenny ja so weit vorgezogen, dass dann quasi eine Dreierkette draus wurde. Aber was mir vorher aufgefallen ist, was sich auch bewahrheitet hat, es war kein Stürmer auf dem Platz.
Ja.
Es war einfach kein, Derry Sherhan, bei aller Liebe, das ist kein Stürmer.
Ja.
Also ein Außenstürmer, ja. Einigen wir uns auf Außenstürmer, es ist aber kein Mittelstürmer.
Ja.
Der ist, ja, sie haben es jetzt mal endlich wieder geschafft, Flanken in den Strafraum zu bringen. Aber wenn da keiner steht, dann bring doch wenigstens Schuler, der ist wenigstens groß, den kannst du wenigstens vorne anspielen, dann kann der den Ball abtropfen lassen und dann kann Sherry, Cuisance, Sherry sag ich schon, ja. Siehst du hast mich infiziert.
Ja.
Oder Reese dann kommen und draufschießen. So, aber wenn am Ende Reese wirklich der Einzige ist, der Torschüsse fabriziert, der sich wirklich traut, aufs Tor zu schießen, wie willst du dann gewinnen?
Ja.
Wie willst du gewinnen?
Ja, also ich fand auch, es war Mir hat es grundsätzlich eigentlich gefallen, dass man mal versucht hat, irgendwie grundsätzlich an der Base-Formation was zu ändern, mit einer Dreierkette, irgendwie mit zwei Außenspielern, die Bahnen links und rechts beackern sollten.
Und ich muss nochmal, wir haben viel geschimpft, dieser Plan, wenn du den durchgezogen kriegst.
Ja.
Also weil sie haben ja quasi sich bei Regensburg die Manndeckung einfach abgeguckt.
Ja.
Die ganz stinknormale, einfache Manndeckung.
Ja.
Und es hat funktioniert.
Genau, also der Plan insgesamt sah gut aus. Wir haben halt am Ende natürlich leider, wie wir alle wissen, verloren, aber grundsätzlich von der Idee her sah das auch deutlich besser aus als alles, was wir, finde ich, so in den letzten Wochen gesehen haben.
Ja. Ja.
Wir hatten natürlich trotzdem diese ganz persönlichen, ganz individuellen, mir fällt das Wort nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Wenn die Jungs haben individuelle Schwächen, einfach dabei, dass sie angefangen haben, wieder unfassbar ungenaue Pässe zu spielen. Es kommt immer noch nicht ein Pass mal wirklich in den Lauf. Es wird immer irgendwie dahin gespielt, wo der Mitspieler vor zwei Minuten schon stand. Also es war wieder Standfußball phasenweise. Es war und vorne wirklich extrem harmlos. Wie du ja schon gesagt hast, irgendwie dieses Hin- und Her-Gepasse. Und dann die Flanken, die ja endlich hatten wir wieder eine zweite Ebene im Spiel, die eine oder andere Flanke, aber dann ist halt einfach kein Abnehmer vorne drin. Und da komme ich schon direkt zum Trainer, weil ich mich dann wirklich frage, warum man da so lange wartet. Also das hast du ja eigentlich selbst, als es noch 0-0 stand, hast du schon gesehen, dass das so vermutlich zu nichts führen wird. Dann versuch doch in der Formation vorne irgendwas zu ändern. Versuch dann auch, obwohl du ihm schon eine Stammplatzgarantie ausgesprochen hast, deinen Liebling vorne rauszunehmen, Scherhand. Er hat, finde ich, kein besonders gutes Spiel gemacht. Dann kannst du vorher auch mal einen richtigen Stürmer da, so einen richtigen klassischen Mittelstürmer reinsetzen. So einer, wie es der Goat-Lechner früher mal war. Oder sowas wie Schuler es mal sein soll. Dann bring die Jungs doch. Oder meinetwegen dann auch Prebeljak. Ist mir völlig egal, aber dann stell doch einfach wirklich, wenn du das Spielsystem schon danach ausrichtest, dann musst du auch das Personal tauschen.
Nee, ich hätte tatsächlich Schuler dann aufgestellt, weil Niederlechner, ich glaube, das war's dann jetzt auch mit der Karriere. Also das, so wie das aussieht, baut der immer mehr ab. Aber Schuler, auch wenn der nicht trifft, der ist wenigstens groß, der ist körperlich, der hat einfach eine Präsenz und wenn den hat, dann hast du wenigstens einen Zielspieler.
Ja.
Man muss ja nicht mal treffen, der muss ja einfach nur den Ball festmachen.
Ja, genau. Absolut richtig. Ich finde auch, man hat sich da auch bei der eigentlich guten Idee mit der Basisaufstellung, mit der Grundformation, gute Gedanken gemacht, aber man hat sie dann im Detail nicht richtig aufgelöst gekriegt. Ich finde zum Beispiel auch, dass du denn, wenn du ja eigentlich schon eine Dreierkette hast, gut, kannst du jetzt noch drüber philosophieren, ob dann Seevold den linken Part in der Dreierkette spielen sollte. Worüber man aber definitiv dann diskutieren kann, ist, ob Kenny, unabhängig davon, dass er bei mir sowieso unten durch ist, weil er weg wollte, es ist aber trotzdem so, dass ich ihn dann auf der rechten Außenbahn in dem System gar nicht mehr sehe, weil er immer noch nach vorne einfach viel zu wenig bringt. Er hat jetzt gestern deutlich engagierter gespielt, oder vorgestern ist es ja schon gewesen, deutlich engagierter gespielt, hat viel versucht nach vorne, aber es ist ihm einfach nichts geglückt. Er kann das einfach nicht. Und dann frage ich mich wirklich, wenn du das so hast, ne? Klar, ich verstehe schon, du willst irgendwie die defensive Absicherung auch auf der rechten Außenbahn ein bisschen haben, aber dann musst du dann, was weiß ich, Palko oder Winkler oder wen auch immer denn da von Anfang an schon bringen, damit du da eine Flügelzange hinkriegst.
Ja, die bringt's aber auch nicht. Die bringt's ja einfach auch nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist wirklich endlich mit dieser blödsinnigen Idee aufhören, dass Karbovnik ins Mittelfeld gehört. Musst Karbovnik endlich auf links stellen, Seevold auf rechts und dann ist alles gut.
Ja.
Dann funktioniert's auch. Aber er hat ja dann irgendwann Karbovnik wieder fürs Mittelfeld gebracht. Und was hat's gebracht? Gar nichts.
Nee, also man muss auch leider sagen, auch wenn der da sehr engagiert gespielt hat, aber das Gegentor ging ja, also sagen wir zu 50% schon auch auf seine Kappe. Nicht nur, weil er natürlich eigentlich einen ganz klassischen Fehler im Raum gemacht hat, also sein Stellungsspiel war Grütze, dass er dann aber auch noch so Do-or-Die-mäßig dann halt rausläuft und grätscht, um versucht, an den Querpass ranzukommen. Kannst du ja machen, aber sorry, es wieder sagen zu müssen, wenn der Mann halt nicht 1,60, sondern 1,80 wäre, hatten wir auch im Fanclub-Chat ja kurz mal irgendwie diskutiert, dann hat er diese 2 Zentimeter, die ihm da offensichtlich gefehlt haben. Es waren ja nicht 3,80 Meter, sondern es waren ja wirklich nur ein paar Zentimeter, um die er zu kurz war, um dann diese Grätsche auch noch an den Ball setzen zu können. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, die im Profifußball dann einfach am Ende das Zünglein an der Waage sind. Wenn dein Sechser in dem Moment ein bisschen größer ist und die Grätsche ein bisschen weiter nach vorne setzen kann, dann kommt der da in dem Moment an den Ball. Er ist es jetzt halt leider nicht. So, und das sind diese Kleinigkeiten, die es am Ende ausmachen. Das kann man jetzt Fjell nicht anlasten, da ist der Kader natürlich auch irgendwie nicht gut zusammengestellt. Aber am Ende verlierst du dann so ein Spiel, weil die Grundvoraussetzung, was ich schon immer gesagt habe, einfach nicht identisch ist mit dem Gegner. Du bist in keiner Balance, du bist in einer absoluten Disbalance vom Beginn des Spiels an. Weil du einfach grundsätzlich kleinere Spieler auf dem Feld hast. Bleibe ich bei, siehst du immer. Aber egal. Ansonsten, ich will nicht schon wieder nur zu viel meckern, ansonsten war das Spiel grundsätzlich nicht so schlimm, wie es in Regensburg war.
Ich sage mal, wenn du dieses Spiel als Einzelspiel betrachtest,
ja, genau,
kannst du sogar tatsächlich noch sagen, ja, okay, sie haben es irgendwie kein Tor geschossen, aber ansonsten okay.
Ja, genau, bin ich voll bei dir.
Aber es ist dann halt die Summe, ne?
Genau, wir sind mittlerweile in einem Kontext von Spielen, wo man dann einfach sieht, dass das so nicht mehr funktioniert. Und du kannst ja nicht irgendwie immer darauf warten, dass es mal durch eine glückliche Fügung des Schicksals funktioniert, wenn aber ansonsten, wie gesagt, grundlegende Dinge schon nicht stimmen. Frage ist, was macht man jetzt?
Naja, angeblich, also heute das Training wurde ja abgesagt, was darauf schließen lässt, dass sie intern ordentlich Diskussionen geführt haben.
Ja.
Und angeblich, das kam glaube ich zuerst von Lisa de Reuter von Sky, ist quasi jetzt Düsseldorf das Schicksalsspiel von Fjell. Ja, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich glaube, es kommt darauf an, wie weit wir dann, also wir werden es verlieren.
Ja.
Punkt. Wir werden das verlieren.
Ja.
Es kommt darauf an, wie weit wir dann nach unten rutschen.
Ja.
Wenn die unter uns dann punkten, dann geraten ja auch, also wir wirklich in Abstiegsgefahr geraten, dann glaube ich, geht das nicht von, also nicht von Weber und Zecker aus, dass sie sagen, okay, er muss jetzt gehen, sondern ich glaube, da würden sich auch mal so langsam höhere Instanzen noch mal einschalten. Ein Herrich zum Beispiel, ein Präsidium, ein Präsident, die ja dann auch gucken müssen, wie unsere Zukunft hängt davon ab. Wir brauchen das Geld zum einen zur Sanierung, für die Akademie, um nächstes Jahr noch sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Und wo mich auch jetzt, also so ein Gedanke, wo ich drauf gekommen bin, wir haben vor, ein Stadion zu bauen.
Ja, absolut.
Und das ist zwar, soll durchfinanziert sein. Wie im Detail weiß man nicht, aber soll. Da werden wohl auch externe Geldgeber bei sein. Und wenn dann klar ist, okay, du spielst dann dritte Liga oder auch nur auf absehbare Zeit jetzt die nächsten Jahre gegen den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Ja, ne?
Ja,
genau. Da die Transferleistung überlasse ich jetzt euch.
Ja. Du hast sehr viele sehr richtige Punkte gesagt. Lass uns das nochmal kurz einzeln vielleicht auch durchgehen, weil man zu jedem der Punkte, glaube ich, noch deutlich oder noch einige Sachen ausführen kann. Erstmal ganz grundsätzlich. Was,
also, wenn man Moment, also ich hoffe, dass das so kommt, wenn wir. Nein, ich wünsche uns natürlich keine Niederlage. Ich wünsche, dass wir gegen Düsseldorf gewinnen. Ich gehe aber davon aus, dass wir verlieren. Und ich hoffe, dass sich dann die klugen Köpfe, die quasi über Weber und Zecke stehen, dann einschalten und sagen, Leute, es geht nicht. Ja. Das ist jetzt hier gerade der ganze Apparat ist in Gefahr.
Ja, genau. Lass uns nochmal zurückkommen zum Spielende. Mhm. Die Stimmung ist ja deutlich gekippt. Du warst ja da im Stadion. Du kannst es ja aus erster Hand, glaube ich, sagen, was wir auch alle dann, die nicht im Stadion waren, dann anschließend noch auf zahlreichen Videomitschnitten aus dem Stadion gesehen haben. Es war so, die Mannschaft wollte in die Kurve laufen, ist dann irgendwie so halbseiden dann irgendwo vorher abgebogen, weil ihr Bierbecher entgegenflogen und eine deutlich...
Also die Haupttribüne hat noch geklatscht und die Kurve... Also die Leute, die noch da waren, waren sich dann sehr einig in den Gesten, dass die Mannschaft einfach gehen soll.
Genau, man hat auch Pfiffe gehört, einige, ne?
Ja.
Ja.
Definitiv.
Wann gab es zuletzt Pfiffe bei uns im Stadion? Das ist wirklich, wirklich lange her, finde ich.
bei uns im Stadion, keine Ahnung, aber die gab es auch schon letzte Woche in Regensburg. Also ja. Das war jetzt das zweite Spiel in Folge. Jetzt kippt es gerade, definitiv.
Genau. Das heißt,
nein, das sind nicht nur, bevor jetzt irgendwer wieder ankommt, nur die Ultras und was nehmen die sich raus. Nein, das sind nicht nur die Ultras, definitiv nicht.
Nee, ich denke auch, also man merkt das jetzt überall an allerorts oder an vielen Enden, dass die Stimmung wirklich komplett kippt gerade und jetzt wird es wirklich gefährlich innerhalb des Vereines, weil wir gerade, was wir auch, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt haben, wir hatten eigentlich so einen tollen Schulterschluss zwischen Fanszene, zwischen normalem Stadiongänger, zwischen Uralt-Hertaner bis Ultra-Hertaner waren alle auf der gleichen Welle. Kai hatte alle zusammengebracht. Wir waren irgendwie uns alle einig, dass der Weg, den wir beschreiten, egal wie man ihn nun nennen will, dass das der richtige ist. Aber das ganze Ding ist momentan dabei, zerrüttet zu werden. Das ganze Verhältnis zwischen Mannschaft, Verein und Fans. Mhm. Und ich glaube, das wird sich der Verein nicht leisten können. Das heißt, alleine deshalb wird der Weg, der jetzt begangen werden soll, kommen wir gleich nochmal zu explizit, ne? Aber das wird nicht weit führen. Aber erstmal zum Trainer Fjell. Wir haben ja auch, hast du ja auch gelesen, wir haben ja einiges an Statistiken auch über ihn gelesen. Erstmal ganz grundsätzlich. Welchen Track Record hat er als Trainer überhaupt vorzuweisen gehabt, bevor er zu uns gekommen ist, als auch jetzt? Wo war er überall, David?
Cheftrainer, also war er in Dresden eine Saison und eine Saison in Nürnberg.
Genau.
Das war's.
Ist so semi gelaufen bei ihm, ne? Er war wohl noch irgendwie Cheftrainer auch bei der zweiten in Dresden, habe ich recherchiert.
Ja, und danach war er dann Jugendtrainer, ich glaube, danach war er Jugendtrainer in Nürnberg und dann haben sie ihn hochgestuft.
Genau, aber ich sag mal, im Bezahl oder sagen wir im wirklichen Profifußball hatte er zwei Stationen, die er auch mehr schlecht als recht absolviert hat. Das heißt, es gibt im Grunde genommen
bei einfach von seinem ganzen ist wie bei uns.
Punkteschnitt gibt es überhaupt gab es schon gar keinen Grund, überhaupt bei ihm anzufragen. So. Nee. Jetzt hat er diesen Punkteschnitt, den er in Nürnberg hatte, den hat er bei uns ja tatsächlich noch untertroffen. Aktuell ist es ja so, dass wir jetzt in den letzten 10 Spielen, also nur um diesen Abwärtstrend auch mal zu sagen, ne, in den letzten 10 Spielen haben wir tatsächlich sage und schreibe 8 Punkte geholt. Das sind also, einfache Rechnung, 0,8 Punkte im Schnitt. Das ist schon echt extrem wenig. Also Land auf, Land ab ist man sich eigentlich einig, dass jeder Trainer, der unter 1 Punkt pro Spiel schafft, wirklich überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hat. Wenn du dir das jetzt mal ausrechnest, ne? Nehmen wir mal an, der macht jetzt
an
die
nächsten. An der Stelle muss ich kurz, darf ich einmal ganz kurz einhaken?
Ja, na klar.
Weil so viele Leute sagen, ja, den Schwarz hätten wir behalten sollen, bla bla. Laut Transfermarkt hatte Schwarz einen Punkteschnitt von 0,76. Wollte ich nur mal einwerfen, weil, ja, den Schwarz hätten wir, nee.
Kleiner Funfact, welcher Sportdirektor war oder sportliche Leiter war denn engagiert, als wir Schwarz hatten?
War das immer noch Bobic?
Bobic ist während der Schwarzzeit geflogen.
Jetzt kommen wir nicht mit Benny Weber.
Es war in diesem ganzen Wechsel auf Pal Dardai und so weiter. Also aber ist ein anderes Thema jetzt. So. Lass uns mal auf den Punkteschnitt weitergehen. Das ist eine einfache Rechnung. Wenn wir also davon ausgehen, es sieht ja nicht danach aus, dass wir einen Aufwärtstrend spielerisch vorweisen. Nein. Das heißt, du musst aktuell mit diesen 8 Punkten pro 10 Spielen weiterrechnen. Dann sind wir also rechnerisch am 31. Spieltag, ne, weil wir haben ja den 21. hinter uns, sind wir dann bei sage und schreibe 33 Punkten.
Yay.
Das ist verdammt wenig dafür, dass die da unten jetzt anfangen auch zu punkten.
Yay, also, genau. Weil jetzt ist Entschuldigung, jetzt ist die Phase, wo sich die Mannschaften sowohl oben als auch unten gefangen haben und gefunden haben.
Genau. Und jetzt wo die plötzlich auch mal Punkte holen, die sie vorher nicht geholt hätten, weil sie alle ihre Hausaufgaben gemacht haben, spätestens zur Winterpause, entweder auf dem Transfermarkt oder im Trainingslager. Und die fangen jetzt an, Punkte zu holen. Das ist jedes Jahr so. Natürlich wirst du auch vielleicht noch eine weitere Mannschaft irgendwo aus dem Mittelfeld haben. Das ist statistisch auch jedes Jahr so, die jetzt vielleicht eben auch mit runterfällt zusammen mit Hertha. Ne? Aber wir nähern uns erschreckenderweise innerhalb der nächsten Spiele Das muss so sein. Das ist keine Glaskugel. Das ist einfache Mathematik. Wir werden uns der Abstiegszone immer weiter nähern.
Wir sind schon über die letzten, weiß gar nicht, 5, 6 Spiele. Wer hatte das so schön auf Blue Sky? Rasenmaus. Hatte das so schön auf Blue Sky alles aufgedröselt. Wir sind, glaube ich, über die letzten 6 Spiele die schlechteste Mannschaft der zweiten Liga.
Ja, das heißt, die Formtabelle spricht auch noch gegen uns. Wunderbar.
Also wir sind tatsächlich schlechter als Braunschweig.
Ja. Wenn man also diese Vorzeichen sieht, ne? Mhm. Welche Qualitäten hat Fjell denn dann jetzt noch? Jetzt kannst du noch sagen, 2 Komponenten. Wir haben schon gesagt, die PKs bringen einem gar nichts mehr. Nicht, weil PKs grundsätzlich nichts bringen, sondern weil er da wirklich wie so ein weitwundes Reh schon rumspringt, weil er eigentlich nur noch im Defensivmodus ist und sich versucht zu verteidigen und die Fragen der Reporter oder der Journalisten zu seinen eigenen Antworten umzuformulieren. Ganz schlechtes Zeichen. Er hat die letzte Patrone schon verschossen. Er hat den Stammtorwart, den jungen Keeper, der eigentlich für den Berliner Weg stand, den hat er auf die Bank gesetzt und hat den alten 29-jährigen Gersbeck wieder reingestellt. Du wolltest gerade was sagen, ich habe dich unterbrochen.
Ja, wollen wir auf die Leute eingehen, die meinen, ach, PKs sind doch nichts wert, da kannst du nichts drauf geben, weil das sind ja eh nur vorgefertigte Antworten und da kann man ja überhaupt nichts von lernen.
Können wir gerne drauf eingehen. Ja.
Will ich eigentlich nicht, weil das Argument ist so dumm, dass...
Es ist einfach Quatsch. Also wenn man sich PKs anguckt, das ist ja nicht nur im Sport, das ist ganz grundsätzlich so. Natürlich sind das mehr oder weniger alles Medienprofis, aber normalerweise ist ein ehemaliger Spieler, der zum Trainer geworden ist, kein durch und durch in sich gewachsener oder intrinsisch heraufgezogener Medienprofi. Das heißt, der wird immer
auch... Der Medienprofi sitzt daneben, das ist unsere Pressesprecherin.
Daneben, genau.
Genau, und die gibt allen, die auf diese PK kommen, ein Medienbriefing.
Genau, man überlegt also vorher gemeinsam, oder sagen wir sie, Vera in dem Fall, ne, sagt, welche Fragen könnten wohl auf uns lauern? Und dann sagst du bitte das oder das oder das. So in diese Richtung geht's ja eigentlich.
Genau, es gibt kein vorgefertigtes Drehbuch, weil du weißt nicht, welche Fragen kommen. Sie kann nur sagen, okay, ja, wenn das kommt, am besten so und wenn das kommt, am besten so und So, wenn dann aber fachliche Fragen kommen und es sind nicht mal Plattitüden, es ist nur, ja, wir haben dann an den Sachen, die nicht stimmen, gearbeitet, weil wir an diesen Sachen gearbeitet haben.
Genau. Es kommen keine inhaltlichen Dinge, die er irgendwie anders machen will. Also vor dem Spiel ihn danach zu fragen, natürlich ist das grundsätzlich vielleicht Quatsch, weil man immer Angst haben müsste, dass der Gegner das mitsnifft und dann wüsste, welchen Plan wir haben.
Du merkst aber auf der PK davor auch gesagt, ja, Markus anfangen wird sich das ja auch angucken, deshalb sage ich jetzt nichts. Ich werde was verändern, aber ich sage nicht was, weil er wird sich. Das ist ja auch völlig okay.
Das ist grundsätzlich auch okay, genau. Aber die Art, wie er dann weiterredet, lässt stark vermuten, dass er das nur als Ausrede benutzt. Der hat überhaupt keine Ahnung, was er da machen soll. Und wenn ich mir dann die PK in dem Fall von Markus Anfang dann auch mal angucke, dann weißt du schon, dass der Gegner sehr genau weiß, was Hertha vorhat. Weil wir überhaupt keine Überraschungsmomente haben. Weil dieser Trainer keine Überraschungsmomente hat. Und alleine deshalb lohnt es sich, sich diese PKs anzugucken. Nicht nur die eigenen, auch die vom Gegner. Damit man einen Referenzwert auch hat. Und wenn jemand so wie du oder ich PKs schon seit Jahren angucken, also ich habe mir auch schon PKs von Trainern, die ich schon lange vergessen habe, die bei Hertha mal aufgeschlagen sind, auch immer angeguckt. Man hat irgendwann ein Gespür auch dafür, was die da erzählen. Der ist wirklich, Fjell, es tut mir wirklich leid, er ist komplett am Ende. Er ist mit seinem kompletten Latein am Ende. Das Einzige, was noch für ihn spricht, unabhängig, ne? Von diesem Ding, dass er halt mal für 400.000 geholt wurde und dass er wahrscheinlich irgendwie ein Buddy von Zecke ist.
Kommen wir noch zu.
Genau. Ist das Einzige, was für ihn noch spricht, aktuell, dass ihn manch oder sehr viele Leute grundsätzlich als sympathischen Menschen einschätzen. Das ist bestimmt auch nicht nur bei den Fans so, das ist auch bestimmt im Vorstand, das ist auch in der sportlichen Leitung so, das ist bestimmt auch in der Mannschaft so. Aber ganz ehrlich, Sympathie oder ein sympathischer Mensch, der holt dir noch nicht zwangsläufig nur, weil das seine Kernkompetenz ist, der holt dir keine Punkte im Wettbewerb.
Sehe ich tatsächlich nicht so. Das tatsächlich einzige Argument, was ich mittlerweile noch für Fjell sehe, ist, Naja, wir haben ja eh kein Geld, wir können uns eine Entlassung nicht leisten.
Ja.
Das ist tatsächlich das Einzige. Also okay, ja, es gibt da noch Leute, die erzählen mir, ja, wenn Cuisance dann viermal aufs Tor schießen müsste und er schießt nicht, was kann denn der Trainer dafür? Der Trainer muss ihn dahin bringen, dass er schießt. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber er muss machen. Keine Ahnung, was der Akzent jetzt soll. Aber der Trainer ist doch dafür verantwortlich, ihm den Plan vorzugeben. Und wenn der sagt, ey, Alter, du bist am Strafraum und du musst schießen, dann, ne?
Genau. Ja, du hast schon recht. Der Trainer ist grundsätzlich dafür verantwortlich, dass die Spieler natürlich auch sich weiterentwickeln. Und das ist in dem Fall halt wirklich gar nicht gegeben. Also,
und nicht sich zurückentwickeln, weil Cuisance war zwischenzeitlich, glaube ich, unser bester Torjäger.
So, der ist vor der Saison zu uns gekommen, Cuisance, und kam aus einer selbstgemachten Lethargie, musste er sich selber erstmal rausschaufeln, um überhaupt wieder am Profitraining teilnehmen zu können. Er hat irgendwann gemerkt, dass er mit seiner ganzen Attitüde, die er so hatte, im Profifußball nicht weiterkommt. Das ist alles vor unserer Zeit gewesen. Er hat dann im richtigen Moment erkannt, dass er mehr trainieren muss, dass er es ernster nehmen muss, dass er auf sich achten muss, das, was er alles dazugehört, damit er dann vernünftige Leistung am Samstag, Sonntag abrufen kann. Das hat aber nichts mit Fjell zu tun, das hat nichts mit Hertha zu tun. Der hat nur, weil er zu Hertha gekommen ist, irgendwann gemerkt, scheiße, das ist möglicherweise meine letzte Chance. Der war ja schon bei, was weiß ich, Osnabrück oder wo der herkam. Da hat er schon gemerkt, kacke, 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 ich muss irgendwas verändern. Das heißt, den hat nicht der Trainer besser gemacht. Ganz im Gegenteil, der ist also gekommen, wurde besser, hat dann unter diesem Trainer trainiert und fällt jetzt wieder ab. Das ist ein Warnsignal.
Der war zwischendurch der beste Spieler der zweiten Bundesliga.
Genau. Absoluter Unterschiedsspieler gewesen.
Hat sich mit Maser schön abgewechselt. Das waren immer jener Spieler, tatsächlich die besten Spieler der zweiten Liga. Jetzt guckt euch mal an, auf welchem Niveau die sind.
Genau. Maser ist sicherlich der statistische Ausreißer in dem Sinn, dass du sagen kannst, der wäre auch ohne irgendeinen Trainer würde der besser werden. Der hat einfach ein gottgegebenes Talent. Der hat irgendwie durch seine, was weiß ich, Straßenkäfig-Mentalität, hat der sich ganz anders seine Ecken und Kanten abgeschliffen und seine Federn verdient. Der ist nicht angewiesen auf einen Trainer. Der ist aus sich heraus, wird der immer besser. Der geht einen ganz stringenten Entwicklungsplan für sich selber vor. Da kannst du auch, was weiß ich, wer ist ein ultra schlechter Trainer? Peter Michael Neururer. Fronzek. Sorry.
Michael Fronzek.
Fronzek. So, selbst wenn du den da hinstellen würdest, würde Maser einfach darüber, dass er mehr Erfahrung entwickelt, würde der besser werden. So, den kannst du also auch rausziehen. Dann hast du noch Derry Scherhand.
Der hat einen Privattrainer.
Ja.
Nebenher.
Ja. Der hat einen Privattrainer und bei dem, weil der auch ein wahnsinnig athletischer Spieler ist, er ist vermutlich einer der athletischsten, die wir überhaupt haben nach Rehse. Der trainiert, der gibt Gummi, der macht, der tut, der hat schon öfter damit kokettiert, wegzugehen, weil er weiß, was er für ein in sich schlummerndes Talent auch hat. Der Junge braucht im Grunde genommen auch keinen Trainer. Was der braucht, ist nur jemanden, der zu ihm sagt, ey, ich stell dich auf. Das macht Fjell, definitiv. Deshalb sehen wir ihn häufig. Deshalb hat er häufig jetzt die Chance, sich weiterzuentwickeln. Aber das ist doch auch nicht, weil der Trainer ihn im Trainer besser macht.
Tatsächlich braucht der schon einen Trainer, weil er braucht ja dieses, wann gehe ich in den Zweikampf, wann spiele ich ab. Diese Entscheidungsfindung, die hat er ja überhaupt nicht. Er trifft ja meistens die falschen Entscheidungen.
Genau. Und
da hatten wir ja vor ein paar Spielen da wurde wieder lanciert in den Medien, dass Leistner da mal eine Ansprache in der Kabine gehalten hat und unter anderem genau das kritisiert hat bei Derry.
Das heißt, der nimmt eine andere Entwicklungskurve. Der nimmt diese Kurve, mit einem vernünftigen Trainer könnte der sich sehr viel schnell sehr viel besser werden, weil ein vernünftiger Trainer ihm das vorneweg schon vorkauen würde. Jetzt ist es aber so, der ist dadurch, dass er immer spielt, was ja gut ist grundsätzlich, aber dadurch, dass er immer spielt, ist er darauf angewiesen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Aber diesen Erfahrungsweg könnte man ja theoretisch auch abkürzen. Dann würde er sehr viel schneller, sehr viel besser werden. Jetzt ist er darauf angewiesen, Erfahrungsweg, alte Spieler, die diesen Erfahrungsweg schon hinter sich haben, die ihn vielleicht in der Kabine mal zur Seite nehmen, so wie das Leistner kolportierterweise getan hat. Das ist also auch überhaupt keine Lorbeere, die sich da der Trainer Fjell anheften kann. Gar nicht.
Nö. So, und der war ja auch zwischendurch besser und ist jetzt wieder schlechter geworden.
Genau. So, und jetzt kommen wir mal zu allen anderen Spielern, die da auf dem Feld sind. Hat dieser Trainer irgendeinen aller anderen Spieler, egal ob das alte Spieler sind oder ob das junge Leute sind, besser gemacht? Ja, da ist das Pfeifen im Walde, ja.
Ich überlege gerade, nein.
Nee, ist nicht. So.
Nö, einfach nö.
Ist nicht.
Das ist traurig, aber ist wahr.
Heißt auch wieder, zurück zu der eigentlichen Frage. Welchen Mehrwert gibt Fjell dieser Mannschaft oder welche Skills bringt er eigentlich mit? Die Leute finden ihn sympathisch, haben wir schon gesagt. Was ist noch?
Ja, aber das spielt, wie gesagt, keine Rolle mehr. Alles, was ich nur noch höre, ist, ja, wir können uns einen Trainerwechsel nicht leisten. Das ist tatsächlich von den ganzen Befürwortern, ja, gebt ihm Zeit und so viele Verletzte und das System ist so kompliziert und den ganzen Scheiß. Das einzige Argument, was da tatsächlich aus der Ecke noch kommt, ist, ja, wir können uns das nicht leisten. So, dann könnte man jetzt böse sein und sagen, naja, wenn du so einen Cheftrainer engagierst und du kennst das Geschäft und du weißt, dass so einer auch rausfliegen kann und dann eine Ablöse kriegt, dann musst du das einkalkulieren und als Rücklage auf deinem Konto behalten, eventuelle Ablöse.
Genau.
Da
sind wir jetzt bei der grundsätzlichen Schuldfrage. Schuldfrage ist immer so blöd, weil sich das so biblisch anhört. So, ne? Aber schlussendlich geht es ja auch um viel Geld. Und es geht, wenn es mal nicht um Geld geht, dann geht es ja auch um sehr viel Emotion und sehr viel Tradition. Und schlussendlich um unser inneres Seelenleben, weil wir als Fans da leider dran gebunden sind und dann nicht immer so leicht rauskommen. Natürlich ist es so, dass im zweiten Schritt irgendwo ein sportlicher Leiter ist, ein Kaderplaner ist, wie auch immer sie das da untereinander aufgeteilt haben, wo die Dinge offenbar nicht funktionieren. Wo dem Trainer, der jetzt da ist, aus unterschiedlichen Gründen nicht der Kader hingestellt wird in Details. Ne? Bin immer noch der Meinung, dass der Kader grundsätzlich gut ist. Aber du hast natürlich Positionen, die nicht adäquat besetzt sind. So, das ist aber ein zweiter Schritt. Wir sind im Moment immer noch bei der Frage, ist der Trainer der Richtige? Nein. Der Trainer, genau, ist nicht der Richtige, um es nochmal ganz klar zu sagen. Ich glaube, es hat mittlerweile jeder gehört in den letzten Wochen, dass wir uns da sehr einig sind, in den letzten Monaten. Ohne jetzt hier, aber wir beide sind nun wirklich welche, die von Anfang an gesagt haben, ey, guckt euch mal die Voraussetzungen an, wo sollen das hinführen? Wir haben frühzeitig gewarnt. So, der Trainer ist also, wir haben es ja gerade schon gesagt, er macht die Spieler nicht besser. Die Medienkommunikation ist schlecht. Pro Seite ist, manche Leute finden ihn sympathisch. Oder er hat, sagen wir, ein sympathisches Naturell. Gut, habe ich auch, hast du auch. Wir sind dennoch nicht Trainer. Kann man also wahrscheinlich auch streichen.
Also,
dritter Punkt.
An der Stelle muss ich sagen, ich fand ihn von Anfang an nicht sympathisch, aber
ja. Ist okay. Dritter Punkt. Du weißt bei mir was anders, ne? Kurz nochmal nachsetzen. Ich fand den am Anfang auch sympathisch. Ich finde den grundsätzlich als Typ, der ist auch, glaube ich, kein falscher Typ so, ne? Ich mag den irgendwie immer noch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er der falsche Trainer für uns ist. So, dritter Punkt.
Als Spieler mochte ich den als Charakter, weil du weißt ganz genau, gegen den zu spielen ist eklig.
Ja.
Du weißt, gegen den zu spielen ist eklig.
Ja.
So. Deshalb als Spieler mochte ich den so als Type.
Ja.
Aber jetzt, das war mir hier, also da hast du irgendwie von Anfang an schon gemerkt, sobald das Eis dann so ein bisschen dünn wird, dann wird er
dünnhäutig, genau.
Ja, sagen wir es so. Ich hätte jetzt kleine Zickel genannt, aber ist okay.
Dritter Punkt. Er ist also offenbar in Strategie- oder taktischen Fußballfragen. Gut, er hat wohl diese UEFA-Pro-Lizenz, habe ich nochmal nachgeguckt, übrigens kleine Side-Note. Als ich das nachrecherchiert habe, bin ich sofort darauf gestolpert, dass er selbst bei Google gar nicht als Trainer fungiert, sondern immer noch als Spieler. Jedenfalls hat er angeblich diese Pro-Lizenz, wollen wir jetzt mal nicht in Frage stellen, wird wohl so sein. Dennoch Moment, ist es so.
Dardai hat auch die Pro-Lizenz.
Ja.
Dardai hat auch nicht besser. Andersrum. andersrum. Das war halt genau das gleiche Prinzip. Kein System, wir verlassen uns auf die Qualität der Einzelspieler. Bei Dardai war es dann aber effizienter und ist mehr bei rausgekommen.
Also weil der ein anderes Bauchgefühl hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dardai hat ein besseres Bauchgefühl als Fjell. Das ist der Unterschied bei beiden. Aber zurück.
Der konnte eine Mannschaft formen.
Genau, zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben uns während der Saison häufig darüber unterhalten, aber das jüngste Beispiel hat wieder gezeigt, warum der Mann jetzt auch einen neuen Assistenztrainer an die Seite gestellt bekommen hat, auf den er vielleicht entweder nicht hört oder der setzt sich noch nicht durch oder weiß ich noch nicht, was da ist. Aber jetzt nochmal kurz zu diesem Spiel zurück. Da wird dann also, weil man ja noch ein Tor schießen muss, und weil man dann irgendwann auch erkannt hat, naja gut, also Rehse flankt halt immer rein und dann steht da ja keiner. Und ja, dann wird natürlich irgendwann ein Stürmer eingewechselt. Voll, es ist absolut richtig. Aber was wird dann auch gemacht? Dann wird sofort Maser ausgewechselt, der wirklich die einzige Schnittstelle zwischen dem Abwehrverbund und der Offensive war. Dann wird er ausgewechselt, sitzt dann weinend auf der Bank und dann funktioniert gar nichts mehr. Dann kommst du nicht mehr in Torschusssituation oder in Flankensituation, weil die Jungs hinten aus der Kette den Ball gar nicht mehr nach vorne kriegen. Weil zwischen dem Abwehrverbund und der Offensivreihe irgendwann 35 Meter Abstand waren und dann einfach nur noch gähnende Leere dazwischen. Weil kein Maser mehr war, der ja vorher, was Fjell selber auch gesagt hat, dann im Interview, der ja den Job hatte, auch mal nach hinten zu gehen und quasi die Anbindung zu schaffen. Ja, warum wechselst du den denn dann aus? Und dann fällt dir kein Plan B ein, um den dann da adäquat zu ersetzen zwischen den Ketten. Also das ist eine Trainersache. Der hat überhaupt keine Ahnung, was er da macht.
Nö. Also das ja sowieso, da waren wir uns ja einig. Ja. Dass er kein, es ist an dem Punkt tatsächlich aber auch eine Sache der Kaderzusammenstellung, weil du hast keinen Sechser, der von hinten quasi diese Schnittstelle bilden kann.
Genau, hat man ja gesagt, dann hat man ja den Gott aus Neapel, Diego Demme, geholt. Mhm. Der uns aber auch irgendwie nicht weiterbringt, weil der Mann irgendwie 2 Jahre lang schon zu uns kommen wollte, in der Zwischenzeit nicht gespielt hat, überhaupt keinen Rhythmus hat und wirklich ich kenne ihn nur aus den alten Leipzig-Zeiten, wo er ja noch ganz ansprechend gespielt hat, aber da ist ja nichts mehr von da.
Nope.
So, das heißt, auch völliger Fehlgriff, der Mann.
Der ist auf dem gleichen Niveau wie alle anderen. Also Niveau, wie auch immer.
Jetzt kann man sich noch auch zur Fjellschen Verteidigung, kann man sich jetzt noch überlegen, ist es vielleicht so, dass er zusammen mit seinem Co-Trainer Jamie Monroy sich so ein exaltiertes System zurechtgelegt hat, wo man sagen kann, ja, das dauert halt eine Zeit. Ja, dann haben sie aber offenbar die Rechnung ohne die Jungs gemacht. Weil ich fühle mich da mittlerweile stark daran erinnert, an diese, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, als wir Favre als Trainer damals hatten, der ja nun als Fußballfachmann, als Taktikfuchs verschrien war und der offenbar, der
vereinslos ist.
Ja, der aber irgendwann, als er dann weg war, weil das endet ja auch alles nicht so rosig mit ihm, im ersten Jahr war es noch gut, im zweiten nicht mehr so gut, wo dann irgendwann rauskam in Einzelinterviews, ich erinnere mich da, ich weiß leider nicht mehr, ob es unser ehemaliger Kapitän Lustenberger war oder ob es Arne Friedrich war. Aber einer hat wortwörtlich gesagt, als der weg war, waren wir sehr froh in der Kabine, weil wir irgendwann gar nicht mehr verstanden haben, was er uns da eigentlich erzählt, weil das alles viel zu verkopft war. Kann man sich jetzt noch überlegen, vielleicht ist das ganze System Fjell ja auch darauf begründet, dass die den nicht mehr verstehen oder von Anfang an nicht verstanden haben, was sie da eigentlich spielen sollen und wann wer wo einschiebt und ausrückt und wie auch immer. Das kann ja durchaus sein, aber auch dann, also wenn er so ein tolles Spielsystem hat, ist er auch dann der falsche Trainer offenbar für diese Mannschaft, weil dann haben es die Jungs ja vielleicht nicht begriffen oder sind kognitiv nicht in der Lage, es zu begreifen. Aber faktisch ist er dann der Falsche.
Nee, das war ja das Argument von vielen Befürwortern, das System ist so kompliziert, das braucht halt, bis es installiert ist, etc., etc.
Ja.
Nein.
Ja.
Dann würdest du ja wenigstens irgendwie einen Ansatz an System. Also nein.
Genau.
Einfach nein. Das ist wahrscheinlich auch das, was sie glauben.
Ja.
Ich bin mir relativ sicher, was sie glauben, aber da sind wir beim Dunning-Kruger-Effekt. wenn du schön, zu inkompetent bist, um deine eigene Inkompetenz zu erkennen.
Ja. So, also, wir haben im Grunde genommen alle Argumente jetzt aus dem Weg geräumt. Was bleibt denn dann noch? Die Hoffnung auf einen Wechsel. Die nackte Hoffnung darauf, dass es aus sich selbst heraus besser wird. David, ich frage dich ehrlicherweise, hast du irgendwann in deinem Leben schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwas aus sich heraus besser wird, wenn man nichts dafür tut?
Nein.
Das passiert vielleicht irgendwie, wenn man den lieben Gott anbetet, wenn man besonders christlich ist. Dann kann es schon mal sein, dass so eine Marienfigur herabsteigt oder was auch immer. Aber im Normalfall wird das nicht passieren. Es spricht wirklich nichts dafür, dass es aus sich selbst heraus besser wird, weil wir ja auch nichts an den einzugebenden Faktoren verändert haben. Wir haben auch in der Winterpause nichts verändert.
Sind wir jetzt an der Stelle, wo wir über Weber diskutieren müssen?
An der Stelle sind wir ja, glaube ich, auch schon seit, in welcher Folge war das? War das nicht sogar schon die Folge vor Weihnachten, wo wir das mal angesprochen haben?
Also, ich verstehe, dass du einen Tabakovic zum Beispiel verkaufen musst, weil du brauchst das Geld.
Ja.
Das verstehe ich. Du musst aber irgendwie für Ersatz sorgen. Ein Schüler, der in Magdeburg 4 Tore gemacht hat in einer Saison, dass der da nicht explodiert und auf einmal 20 Tore schießt, das sollte dir klar sein.
Genau.
Dass der Rest, Thorsteinsson, wo ist denn der? Wo ist der?
Ja, auf der Bank oder auf der Tribüne, ich habe keine Ahnung.
Christensen hat er ja auch geholt. Ja, wo spielt denn der jetzt? Ja, dritte Liga mit Kaufoption. Wen haben wir noch gehört? Ich weiß gar nicht, wen wir noch haben. Also, der Kader ist individuell teilweise der beste der zweiten Liga. Da bleibe ich dabei. Wenn du dir also nur von den Namen her das anhörst, Riese, Scherhand, Maser, Sessa, Demme, dann bin ich immer noch dabei, beste Mittelfeld der zweiten Liga.
Ja.
Du hast aber keinen rechten Flügel, du hast keinen Mittelstürmer. Wenn du das jetzt anguckst, Außenverteidiger hast du im Prinzip. Ja, Kenny, aber du hast keinen linken Außenverteidiger. Sechser hattest du letzte Saison schon nicht, den hast du jetzt wieder nicht. Innenverteidigung ist jetzt auch irgendwie gerade, okay, die haben sich jetzt gefangen, Dardai und Gechter, da kannst du eigentlich nichts sagen. Aber
ich gehe sogar weiter, lass mich kurz einhaken, du kannst gleich weitermachen, aber diese Dreierkette, stell sie doch so auf, du hast doch mit Gechter und Dardai und mit Clemens hast du doch 3 Innenverteidiger, mit denen du eine Dreierkette spielen kannst. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht macht.
Weil das ja nicht dem 4-3-3 entspricht und das 4-3-3 muss ja durchgesetzt werden. Die Kaderzusammenstellung, die Kaderplanung ist einfach völlige Katastrophe.
Du hast niemanden, der da Flanken schlagen kann. Außer Rehse. Hast du niemanden, der da Flanken schlagen kann? Weder ein Backup für Rehse, noch jemanden überhaupt auf der rechten Seite. Du hast niemanden, der wirklich ernsthaft Flanken abnehmen kann.
Richtig.
Du hast von Anfang an, auch in der Kaderplanung, bist du wirklich komplett darauf reingefallen, auf dieses Ballbesitz-Ding, dass man wirklich versucht, am Boden über eine technische Überlegenheit den Gegner an die Wand zu spielen. Du hast überhaupt für keinen Plan B gesorgt. Das siehst du auch an den Standardsituationen. Sie sind nicht in der Lage, Standardsituation, Ecken, meistens kommen die hoch, ist faktisch so. Du hast überhaupt keine Idee, wie du einen Ball aus der Luft verarbeiten sollst, wo er überhaupt hingehen soll. Das können die
alle gar nicht. Nein, das siehst du falsch. Du hast überhaupt keine Idee, wie du den Ball von einer Ecke in den Strafraum kriegen sollst.
Ja, genau. Da sieht man jetzt schon, das ist das einzige, oder ein, nicht das einzige, es war grundsätzlich, nochmal, das Spiel war besser als in Regensburg, aber Regensburg war auch eine Katastrophe. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel gegen Kaiserslautern gut war.
Also schlechter ging ja nicht.
Ja, so. Was ich aber als Gutes in diesem Spiel gesehen habe, dass wir mit dem, vermutlich kommt das schon über den, ne, über unseren, wie heißt der neue Co-Trainer?
Armin.
Danke. Armin, der wahrscheinlich Fußballfachmann der allerersten Güte ist, weil er ja offensichtlich schon so viel gearbeitet hat. Aber offensichtlich haben sie, seit er da ist, deshalb kann man das, glaube ich, ziemlich direkt an ihm festmachen, dass sie jetzt angefangen haben, nicht mehr sinnlos die Ecken einfach nur irgendwo über den Strafraum zu jagen, sondern dass sie angefangen haben, erstmal kurz rauszuspielen und sich dann irgendeiner Strategie folgend anzunähern an den Strafraum. So als ob du eine neue, komplett neue Spielsituation hast. Das haben sie jetzt verändert. Das zeigt mir schon, dass da endlich einer mit drin ist, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Aber zurück zum Thema. Die ganze Kaderplanung ist so eindimensional aufgebaut schon, dass du ja nur diesen Ballbesitz-Quatsch spielen kannst. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du keine Möglichkeit, keine Chance mehr, noch irgendwas anderes zu machen. Und deshalb, um das nochmal zu sagen, muss man natürlich auch nicht nur Zecke, der ja kolportierterweise der Freund von Fiello ist, der sich da vielleicht auch durchgesetzt hat, um den zu holen und Benny vielleicht auch überzeugt hat, das ist jetzt Mutmaßung, aber man muss natürlich auch dann Benny Weber natürlich mit dafür verantwortlich machen, dass die Truppe nicht so zusammengestellt ist, wie das eine vernünftige Profifußballmannschaft sein sollte.
Richtig. Und bei mir stellt sich immer noch die Frage, andere Vereine holen aus der zweiten französischen Liga, aus der dänischen Liga, aus Holland. Reihenweise, guck dir Silla an. Der ist ein Schalke. Die haben auch nicht, die haben nicht mehr Geld als wir.
Genau.
Und dann die haben sie Silla aus der zweiten französischen Liga.
Genau. Und die billige Ausrede von Fiello-Supportern ist ja immer, ja, wir haben ja kein Geld, um fertige Spieler und sonst irgendwie zu. Aber das ist ja genau, ja, was du gerade gesagt hast. Ja, aber
Ablöse für Trainer.
Ja, aber und andere Mannschaften haben auch kein Geld. Die haben auch teilweise nicht mehr Geld als wir zur Verfügung vor so einer Saison. Und trotzdem finden die Diamonds in the Roughs, die finden Spieler aus anderen Ligen, aus was weiß ich, aus der dritten Liga oder sonst irgendwie.
Ja, aber ganz ehrlich, dieses Argument, wir hatten genug Geld, um eine Ablöse für einen Trainer zu bezahlen.
Ja.
Da fängt es doch schon mal an.
Genau, wir hatten da genug Geld. Und dieses Argument, was jetzt immer vorgesetzt wird, ja, wir können ja den Trainer gar nicht. Warte mal, lass uns mal da hingehen. Ne? Wie war das hier? Es gibt offenbar drei Lager in der kompletten Fanszene bei uns mittlerweile. Die erste sind die, die sagen, okay, wir haben doch kein Geld, also haben wir auch gar keinen Handlungsspielraum, also können wir ja den Trainer gar nicht rausschmeißen, also müssen wir so weitermachen. Mhm. Dann gibt es die zweite Gruppe, die sagt, ja, Fjell als Cheftrainer ist auch überhaupt nicht dafür verantwortlich, für solche Sachen wie Spielaufbau und die daraus resultierende Leistung, sondern wir müssen deshalb uns der Probleme stellen und das ehrlich annehmen und einfach so weitermachen. Und dann sind das halt 10 Jahre in der zweiten Liga. Und die dritte Gruppe sagt, Fjell ist unfähig, den muss man schnell rauswerfen. Und das Ziel ist ab jetzt der Klassenerhalt.
Richtig.
Und wenn du die... Ja, ich auch. Und wenn du die drei nämlich mal durchgehst, dann ist das Erste, es sich einfach wirklich in die Tasche lügen. Kein Geld, kein Handlungsspielraum. Einfacher Grund. Mag ja durchaus sein, dass wir jetzt kein Geld mehr haben. Aber du kannst doch nicht
nochmal, so eine... Nochmal, wenn du weißt, wie dieses Geschäft läuft und du stellst einen Trainer an, dann musst du die Rücklage dafür bilden, für den Worst Case, dass du ihn entlassen musst, dass er eine Abfindung bekommt. Du musst diese Rücklage bilden. Wenn du es nicht tust... Dann gehört Weber schon quasi am Anfang der Saison gefeuert.
Absolut.
Also, naja, gut, der ist wahrscheinlich nicht für verantwortlich. Finanzen ist ja dann mittlerweile Herr Huschen. Aber wie auch immer, diese Rücklage muss da sein.
Genau, über die zweite Gruppe, die einfach sagt irgendwie, ja, der Cheftrainer ist doch jetzt nicht hauptverantwortlich. Das können wir den ja jetzt nun nicht rausschmeißen. Da haben wir gerade schon über alles drüber gesprochen. Das ist doch faktisch die einzige Patrone, die du doch jetzt noch hast. Weil jetzt kannst du keine Spieler verändern. Du kannst keine Kaderbewegungen machen. Und das ist natürlich der zweite Schritt.
Das ist ein Ersatz. Guck dir die letzte PK an, nach dem Spiel.
Ja.
Oder war es die vor dem Spiel? Wo er gefragt wird, wie das so ist, weil es viel Kritik gibt, ob das bei ihm ankommt und wie er damit umgeht. Und dann sitzt er da und sagt, dafür bin ich hier, dafür bin ich der Verantwortliche. Das habe ich mir so ausgesucht.
Ja.
Und so ist es.
So, also kannst du 1 und 2 kannst du schon mal wegstreichen. Es bleibt doch eigentlich nur noch 3. Nämlich, dass jetzt in der jetzigen Situation, so wie das jetzt ist, dann nenn es meinetwegen Bauernopfer. Es ist mir dann auch egal, ne? Wenn du also anders nicht über deinen, als sagen wir Fjell-Befürworter, nicht über deinen Schatten springen kannst. Aber dann nenn es Bauernopfer und dann sagst du einfach, Fjell muss halt dann einfach als Bauernopfer gehen. Damit wir nicht hinten raus noch irgendwie in die dritte Liga rutschen. Weil, was wird denn passieren? Das ist ja auch, wenn du alle drei Optionen durchgehst. Was wird denn passieren? Wir werden mit 2 dieser Optionen
absteigen.
Und was ist denn dann die Folge? Ich habe heute auch irgendwo gelesen, ja, man muss doch da betriebswirtschaftlich planen. Ja, natürlich muss man das. Natürlich musst du genau deshalb jetzt die nächste Patrone ziehen. Du musst das nächste Los aus der großen Tombola ziehen, in der Hoffnung darauf, dass du den Trend wendest, dass du jetzt ein Zeichen setzt, dass du in der Lage bist, den Abstieg zu verhindern. Weil wenn wir absteigen, was wird da alles passieren? David, sag mir, was alles passiert. Du hattest es vorhin schon auch mit dem Stadionbau und so weiter. Was wird da auf uns zukommen?
Dann bekommen wir kein eigenes Stadion, die Akademie wird abgespeckt werden, die ganzen guten Spieler verlassen uns sowieso. Wahrscheinlich, weil uns die ganzen TV-Einnahmen wegbrechen, weil die dritte Liga ist ja nicht mehr, gehört ja nicht mehr zur DFL, sondern zum DFB. Kann es gut sein, dass wir dann Insolvenz anmelden müssen, dann werden wir mit der U23 in der Regionalliga weitermachen.
Genau,
und das Geld dafür haben.
Genau, und in welchem Stadion würden wir denn dann möglicherweise auch spielen? Da muss man selber mal, auch mal ganz egoistisch an sich selber als Mitglied, als Fan denken. In welchem Stadion spielen wir dann?
Kommt auf den Zuschauerzuspruch drauf an. Amateurstadion glaube ich nicht. Es wird dann wahrscheinlich der Sportpark.
Ja, ein Sportpark.
Oder das Poststadion, ja. Oder
Mommsenstadion, keine Ahnung.
Irgendwas, was frei ist, ja. Also genau. Maximal
aber
10.000.
Es wird alleine aufgrund der Stadionmiete wird es nicht mehr das Olympiastadion sein. Das heißt, jeder, wie viele Dauerkarten haben wir jetzt?
Ich glaube, sie haben es bei, haben sie es bei 20.000 beendet? Bei 24.000? Irgendwie so.
So, passen diese 20.000 in irgendeins der anderen Stadien rein?
Nein.
Wird also jeder von uns irgendwann seine Dauerkarte dann mit dem Abstieg abgeben müssen und wird die Spieler auch nicht mehr verfolgen können?
Ja.
So, das ist also wirklich, das betrifft ja wirklich auch direkt jeden von uns.
Weil da hat es auch keinen Sinn, nochmal die Stadionmiete zu stunden.
Nee.
Weil das können wir, das können wir nie zurückzahlen.
Also es ist komplett, nochmal, ich verstehe das, dass man an Fjell festhalten will. Ich verstehe es moralisch, ethisch, aus sozialen Aspekten. Ich kann das nachvollziehen. Wirklich. Aber es ist wirklich völliger Wahnsinn. Es ist immer noch ein Profi-Fußballverein. Wir sind immer noch, versuchen wir eigentlich in die erste Liga zu kommen und nicht nur die dritte Liga zu verhindern. Du musst jetzt die Reißleine ziehen. Wir haben das vor Wochen schon gesagt. Ey, das endet im Desaster. Es ist genau die gleiche Kacke. Wir warten wieder viel zu lange in der ersten Liga. Als wir, wer war vorher? Korkut war Trainer. Hat man sofort gemerkt, funktioniert überhaupt nicht. Viel zu lange gewartet. Dann wurde irgendwann auf der letzten Rille wurde dann doch noch Magath geholt, der mit Ach und Krach und mit Prinz Boateng im Relegationsrückstand, also wirklich in der allerletzten, die hat die allerletzte, der ist auf dem Standstreifen gefahren. Der hat nicht mal mehr die letzte Ausfahrt genommen, der konnte Gott sei Dank vor dem Grenzübergang auf dem Standstreifen noch anhalten, als wir die Relegation in Hamburg noch gepackt haben. Daraus hat man schon nicht gelernt. Man hat dann mit Sandro Schwarz den gleichen Fehler, auch ein super lieber Typ, alles toll, hab den auch geliebt, die PKs waren lustig, alles toll. Hat man wieder den gleichen Fehler gemacht, hat wieder viel zu lange gewartet, weil nee, wir holen die. Das ist auch das System Schwarz, musste erstmal greifen mit Ejuke und den ganzen anderen Verrückten da, ne? Hieß es ja auch immer, nee, wir wollen nicht den gleichen Fehler wieder machen, wieder zu schnell und sonst irgendwie. Ja, wir sind dann wieder viel zu spät dahin gekommen, dass wir den Trainer gewechselt haben. Haben dann Dardai wieder zurückgeholt zum x-ten Mal. Der hat es ja fast noch geschafft, uns vor dem Abstieg zu retten. Aber eben nur fast, weil er viel zu spät gekommen ist. Und ich will darüber keine Lanze für Dardai brechen. Es ging mir einfach nur darum, wir haben den Trainerwechsel wieder viel zu spät gemacht. Wir wären möglicherweise, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber der Punkteschnitt damals sprach dafür, wenn der 2 Wochen vorher gekommen wäre, wären wir in der Liga geblieben.
Richtig.
So, und wir sind jetzt beim dritten Mal auf der genau, aber eine Liga drunter, sind wir zum dritten Mal an genau exakt der gleichen Ausfahrt und wir rasen wieder voll dran vorbei. Sag mal, man muss doch mal irgendwie aus den Fehlern lernen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Du übersiehst was. Du
ja,
übersiehst
was. Was denn?
Ja, was ist denn die Konsequenz gewesen aus Korkut funktioniert nicht, Schwarz funktioniert nicht? Wer musste denn noch gehen?
Ja, stimmt.
Wer musste denn noch gehen?
Ja, der sportliche Leiter.
Richtig. So gern ich den auch mag, ja, ich habe mich mit dem auch mal unterhalten. Total sympathischer Mensch. So gern ich den auch mag. Nee. Einfach nee.
An dem Punkt
bin ich jetzt.
Ja.
Der muss leider auch gehen.
Ja, nochmal, wir haben keine Zeit mehr. Hertha wird es finanziell nicht überleben. Was wir jetzt schon einmal abgewendet haben, den Konkurs, den Pleitegeier nach der ganzen Windhorst-Kacke, was wir jetzt gerade mit Ach und Krach noch abgewendet haben, werden wir in der dritten Liga nicht mehr abfedern können. Jede Wette. Und ich habe nicht in die Bücher reingeguckt. Ich bin mir aber zu 1000% sicher, dass es den Verein zerreißen wird, wenn wir in die dritte Liga absteigen. Und alleine also deshalb ist es völlig
wirklich,
egal.
Dann haben wir tatsächlich wirklich noch Glück, wenn wir mit der U23 in der Regionalliga antreten können.
Ja.
Ich glaube nicht dran, also ich schätze mal dann eher Oberliga.
Genau. Und dann ist es auch vorbei mit, ja, wir versuchen dann selbst, wenn wir dann das Glück noch haben mit der U23, dann ist es sportlich auch völlig bekloppt zu denken, ja, dann versuchen wir wieder aufzusteigen in die zweite Liga. Nein, es geht weiter nach unten. Das ist genau das gleiche Prinzip, was wir jetzt schon haben. Du musst also, das ist doch die Scheiße dabei. Auch wenn du jetzt sagst, du hast kein Geld, du musst trotzdem jetzt, also mal ganz im Ernst, ob du dann weitere 400.000 einsetzen musst, um ein weiteres Los aus der Tombola zu ziehen. Ist doch egal. Wenn auf der anderen Seite die Insolvenz des Vereines und der sportliche Niedergang steht, dann musst du doch jetzt alles möglich machen, den Fehler, den du begangen hast, zu korrigieren. Einfach nur, damit du irgendetwas tust, um das Unvermeidliche, was dann unvermeidlich ist, es ist nicht hypothetisch, es ist rechnerisch auf dem Weg dahin, dass wir absteigen werden. Du musst jetzt handeln. Du musst es verhindern.
Also wenn noch einer kommt, einer oder eine, und mir erzählt, ja, mit welcher Trainer kann mir denn garantieren, dass das jetzt besser wird? Welche Garantie? Da werde ich gewalttätig.
Das kann einem keiner garantieren, aber das ist auch nicht die Frage. Mit dem Trainer jetzt wird es definitiv nicht besser. Es gibt keine Option, dass es mit diesem Trainer besser wird. Kann nicht, aus genannten Gründen. Wir haben jetzt oft drüber gesprochen. Es wird mathematisch nicht besser werden können. Es gibt keine Petrischale, wo du nichts eingibst und dann irgendwas da drin passiert. Das wird nicht funktionieren. Wir werden definitiv auf die Abstiegszone zusteuern. Ob der nächste Trainer, den man dann holt, ob der dann eine Veränderung oder eine Veränderung zum Besseren gebiert, das ist eine zweite Frage. Das ist unabhängig von der ersten Frage. Man kann die erste Frage nicht einfach ins Luftleere laufen lassen mit der Begründung, ja, die zweite Frage wäre ja nicht geklärt. Das ist Humbug.
Nö, weil wenn du für irgendwas Garantien hättest, dann bräuchtest du Leistungssport überhaupt nicht betreiben. Dann könntest du einfach, setzen sich alle an den Tisch und sagen, naja, ihr habt ja sowieso garantiert das, ihr habt garantiert das, ihr habt garantiert das, herzlichen Glückwunsch, ist die Sache nach 2 Minuten vorbei, dann brauchen wir keinen Fußball mehr spielen. Garantieren kannst du nichts.
Nee.
Das ist völliger Schwachsinn. Und dass ich das immer wieder hören muss. Wer garantiert uns? Aber ich kann euch garantieren, dass wenn wir mit Fair weitermachen, dass wir absteigen. Das kann ich euch tatsächlich mal garantieren.
Genau.
So, und deshalb bleibe ich dabei. Die komplette sportliche Führung muss leider gehen. Punkt.
Sind wir exakt auf der gleichen Wellenlänge und offenbar sind wir damit ja Gott sei Dank nicht alleine im Verein. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass Benny oder wer auch immer das da mittlerweile zu entscheiden hat, wir wissen es ja faktisch auch nicht, wer eigentlich noch am Trainer festhält. Du hast ja gesagt, Lisa de Reuter hatte ja schon aus dem Inner Circle so ein bisschen rausberichtet. Es gab ja offenbar Diskussionen.
Doch, wissen wir. Also es war klar, dass sich quasi die Geschäftsführung und das Präsidium aus den sportlichen Belangen raushält. Die sportlichen Belange werden dann quasi geleitet von Benny Weber und von Zecke quasi, ich denke nicht gleichberechtigt, aber so als Assistenten, weil das der Einzige da ist, der tatsächlich selber mal Profifußball gespielt hat. Die beiden werden an viel weiterhin festhalten. Entlassen, ja, wer ihn lassen kann, weiß ich nicht, aber da muss ich halt quasi jetzt mal die höheren Instanzen einschalten und mal sagen, Leute, es geht nicht.
Es muss was passieren. Es muss auf jeden Fall was passieren. Auch, und das jetzt nochmal zum Abschluss der ganzen Dramatik, der Spielplan kommt uns jetzt ja auch extrem ungelegen. Also gerade in der nächsten Zukunft. Wir haben jetzt am Wochenende Düsseldorf. Niemand da draußen wird sagen, ja, das gewinnen wir. Es wird vermutlich nicht
passieren. Doch, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, ein Spiel geht immer wieder von 0-0 los.
Ja, ja, genau.
Und wir haben da wieder eine Chance und bla bla bla. Und
ach, Leute. Du wirst dennoch, selbst wenn du jetzt gegen Düsseldorf irgendwie zu Punkten kommst, hast du trotzdem das Phänomen, dass du am nächsten Heimspieltag gegen Nürnberg spielen wirst. die sind nicht nur, dass die nicht Kanonenfutter sind, sondern die bringen auch ihre Fanbubble mit, die sich dafür feiern werden, dass sie ihren Trainer, ihren Ex-Trainer an uns verhökert haben. Man kann sich ungefähr ausrechnen, was da für eine Stimmung im Stadion sein wird. Und was dann, wir sind ja bei Druck auf der Mannschaft,
also
auf den
Trainer. Also bei aller Fairness muss ich jetzt allerdings sagen, von den Nürnbergern habe ich bis jetzt nur Mitleid bekommen. Das ist schon schlimm genug, aber keine Häme, sondern tatsächlich nur Mitleid.
Das ist auch so, ich auch, habe auch mit einigen geschrieben oder gesprochen auch, es ist faktisch so, also da, die sind ja wirklich noch ganz handzahm. Es wird aber trotzdem, du weißt, wie so eine Gruppendynamik ist, gerade in so einem Stadion, sind da wieder 45, 50.000 Menschen. Du weißt, was passiert. Es wird als Thema auch in den Medien aufgemacht werden. Aha, der angeschlagene Trainer Fjell ist jetzt da, spielt gegen seine Ex-Truppe. Ha, 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 ha. So, im Stadion wird es unabhängig davon, wie der Spielverlauf ist, irgendwann dazu kommen, dass in einer der beiden Kurven sowas wie so eine Art Fraternisierung stattfindet, dass man irgendwann anfängt, sich gemeinsam möglicherweise darüber lustig zu machen, über diesen Trainer. Und dann, was passiert denn dann? Was ist denn dann mit der Stimmung? Was ist denn dann mit dem ganzen Seelenheil in diesem Verein? Dieses Nürnberg-Spiel ist eine absolute... Man muss vorher irgendwas tun. Du kannst nicht in dieses Nürnberg-Spiel gehen, weil das fliegt dir so um die Ohren. Das ist wie wenn du nach Polen rübergefahren bist und dir einen Polenböller gekauft hast und den in deiner Badewanne zündest. Das kannst du nicht machen. Gerade auch mit der Maßgabe, danach kommt oder fahren wir nach Elversberg. Elversberg, guckt euch mal an, wie die mittlerweile spielen. Ich weiß wirklich nicht, wie man so realitätsfern sein kann. Es ist ja auch nicht kein Katastrophismus, der hier einen Einzug hält. Das ist realistisch. Es ist ein realistisches Szenario. Nichts anderes wird da passieren. Mann, 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 Mann.
Ja, scheiß mal aufs Nürnberg-Spiel, aber es ist ja tatsächlich. Wir werden absteigen. Punkt. So, das ist das Ding. Wir werden einfach am Ende dann absteigen. Und das habe ich auch schon vorher, das habe ich auch schon letzte Saison gesagt, habe ich im Laufe dieser Saison auch immer gesagt, und selbst wenn wir dann absteigen und wir gehen pleite und wir müssen in die Oberliga ran, dann fahre ich immer noch zu Oberliga spielen. Aus Niedersachsen, meine 200 Kilometer.
Ja.
Mache ich dann trotzdem. So, also kommt mir nicht mit so einem Scheiß von wegen, ja, dann geh doch zum anderen Verein. Aber es wird so kommen. Und wenn jetzt schon kolportiert wird, quasi Düsseldorf ist das Schicksalsspiel, dann ist es zum einen völlig, also viel zu spät, viel, viel zu spät.
Ja.
Es hätte wirklich zur Winterpause sein müssen. Und andererseits kannst du es dann jetzt haben, dass sie irgendwie in Düsseldorf irgendwie ganz dumm einen Punkt oder so holen. Und also ich wünsche Hertha niemals eine Niederlage. Ich gehe jetzt nur mal davon aus, was passiert denn, wenn sie jetzt tatsächlich dummerweise irgendwie einen Punkt holen. Dann wird diese Frist garantiert nicht nur bis zum Nürnberg-Spiel verlängert, sondern dann kriegt er nochmal irgendwie drei Spiele. Ja,
dann geht sie länger und dann ist das am Ende, ist es aber trotzdem, dann sind wir bei diesem Szenario von 8 Punkten pro 10 Spiele. Genau darauf laufen wir hinzu. Ja. Das ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber am Ende bringt es sich trotzdem in die Katastrophe.
So, deshalb ist es, so leid mir das auch tut, ganz klar. Gut, jetzt geben sie mir noch bis Düsseldorf. Nach Düsseldorf muss eigentlich die sportliche, also von mir aus kann Benny Weber noch bis zum Sommer weitermachen, aber dann muss es da auch eine Veränderung geben. Aber Fjell muss spätestens nach Nürnberg gehen, ansonsten war es das wirklich für uns. Nach Nürnberg, spätestens nach Düsseldorf.
Exakt.
Ja.
David,
nein.
Hast du noch was zur derzeitigen Situation?
Ja, ich kann diese ganzen Argumente nicht mehr hören. Das ist alles so.
Ja.
Ich kann es nicht mehr hören.
Ja. Wir sind ja, übrigens, wir sind nicht die Einzigen, die... wie wurde uns vorgeworfen, dass wir es so negativ sehen würden teilweise, ne? Aber wir sind nicht die Einzigen. Es gibt relativ viele Menschen mittlerweile, hast ja nicht nur an dem Pfeif-Konzert gesehen, gibt relativ viele Leute, die das mittlerweile so sehen, wie wir, dass man da jetzt
also dringend selbst Marc Schwitzki, der Ewigkeiten jetzt noch irgendwie für Fjell argumentiert hat, beendete ja, seinen Bericht vom Wochenende mit dem Satz, jetzt müssen die sportlichen Verantwortlichen so handeln, wie sie eigentlich nicht handeln sollten, kurzfristig.
Ja.
Das war sein Schlusssatz.
Ja.
So, und ich glaube, damit ist alles gesagt. Es wünscht sich niemand von uns, dass bei uns ständig der Trainer rausfliegt. Am liebsten hätten wir auch 20 Jahre den, also quasi ein Streich. Wir hätten gerne einen Christian Streich. Der ist 10 Jahre bei uns an der Seitenlinie und es läuft. Das wäre uns allen das Liebste. Aber das ist nicht viel.
Nee, Fjell ist das nicht und wir als Verein sind nicht in der Situation, in der Freiburg damals war. Das ist eine ganz andere Voraussetzung gewesen.
Ja.
Deshalb
also ist das nur ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie versucht haben, dieses Freiburg-Modell zu kopieren. Einfach unaufgeregt, auch, ja. Den Leuten auch bei Abstieg und so die das Vertrauen schenken und das langsam entwickeln. Aber Fjell ist dafür der falsche Trainer. Wir haben das Geld nicht, um uns noch einen Abstieg leisten zu können. Und ich befürchte mittlerweile auch, dass Benny Weber dafür der falsche Sportdirektor ist. Weil das gehört ja auch dazu, dass die Transfers und die Mannschaft dazu passen, dass du langsam etwas entwickeln kannst.
Ja. David, jo. Ich würde das gerne für heute zum Ende führen. Wir gucken mal, was die Woche noch so bringt, beziehungsweise was das Düsseldorf-Spiel bringt. Worauf ich hinaus wollte ist, wir sind nicht die Einzigen, wir haben formatstarke Unterstützung bekommen. Mir wurden heute zwei Songs zugeschustert oder zugespielt, muss man ja sagen. Es gibt eine Band, die nennt sich die Ostkurven-Aliens. Die hat mir ihren neuesten Knaller zugespielt und den würde ich gerne gleich einfach mal durchspielen hier. Es sind zwei Songs, da kommt gleich noch irgendwie ein weiterer Mix, den die gleich mitgeschossen haben. Und ich glaube, mit dem Inhalt ist dann schon alles gesagt. Und damit das würde ist aber ich euch.
Nicht GEMA geschützt, oder? Weil den Stress brauche ich nicht auch noch.
Das ist nicht GEMA geschützt. Die Ostkurven-Aliens, die sind da fern von. Wir spielen das jetzt mal ab. Und ansonsten.
Ja, also, wenn ihr Bock habt, ich gehe nächstes Wochenende mich nach dem Spiel in der Düsseldorfer Altstadt besaufen. In zivil, weil auf den Stress habe ich keinen Bock, aber falls wir uns treffen, lasst uns einfach zusammen besaufen.
Dann hoffe ich, dass du da gesund bleibst, dass du gut aus Düsseldorf zurückkommst, David. Ich wünsche dir und allen da draußen eine wunderbare Woche. Passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und ha-ho-he.
Ha-ho-he, Spiel ab.
Jetzt nach Haus, wir können dich nicht mehr sehen. Benny, du siehst das doch auch. Es ist ein Graus, hält keiner aus. Sei keine Maus, schick im Trainer nach Haus. Jetzt an ihn, wir wollen für ihr nicht mehr stehen. Wir müssen jetzt gehen, die aus dem Spiel muss er nicht ganz so schnell ergehen. Hertha, nur du. Und der Pizzo, uns drückt der Schuh. Denn sonst sind wir immerhin in Liga 3. Hertha, nur du. Und am Ende kommt der Aufsichtsrat und schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Zeki, ich kann nicht verstehen. Er war dein Mann. Der leider nix kann, bringt keine Punkte hier ran. Doch jetzt muss was geschehen. Verbiegen, wann kommt der Tag? Den du nicht magst, gib dir nen Schlag. Das ist alles wahr, du musst dein Mann jetzt stehen. Jetzt verlieren wir nicht mehr gehen. Er muss jetzt gehen, auf die Kinder, dann ist es leider gehen. Hertha, Hertha, nur du. Und hör mir zu, uns drückt der Schuh. Denn sonst sind wir immerhin in Liga 3. Hertha, nur du. Und am Ende kommt der Aufsichtsrat und schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Hertha, Hertha, nur du. Und hör mir zu, uns drückt der Schuh. Denn sonst sind wir immerhin in Liga 3. Schalke Blut. Und am Ende kommt der Aufsichtsrat und schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus. Zu uns drückt der Schuh, ganz auf sie viel immerhin, in ihr rein. Er sei nur du, und am Ende kommt der Aufsichtsrat und schmeißt euch alle raus. Schmeißt euch alle raus, schmeißt euch alle raus, schmeißt euch alle raus.